SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Es ist Freitag, die zweite Woche nach dem großen Ampel-Gresch geht zu Ende. Olaf Scholz hat sich mit der Opposition auf einen Fahrplan für die Neuwahlen verständigt. Wir sind also mittendrin im 100-Tage-Turbo-Wahlkampf. Dabei stellt sich allerdings noch eine entscheidende Frage für die SPD, die K-Frage. Anders als sein CDU-Kontrahent Friedrich Merz ist Scholz ja noch nicht von seiner Partei als Kandidat bestätigt worden. Viele in der SPD wollen eigentlich lieber Verteidigungsminister Boris Pistorius, der laut Umfragen deutlich beliebter ist. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat sich allerdings hinter Scholz gestellt. Er sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF:
Ich bin persönlich sehr überzeugt davon, dass Olaf Scholz der richtige Mann ist, um Deutschland in dieser schwierigen Zeit auch wirklich zu führen. Mit sehr viel Erfahrung, sehr viel Übersicht und auch hoher internationaler Anerkennung. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und deswegen bei allem Verständnis für Mitglieder, die da gerade grummeln, um dieses Wort noch einmal aufzugreifen. Es ist die richtige Entscheidung.
Und auch die rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende Sabine Betzing-Lichtentäler hat sich für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Im SWR-Politikmagazin zur Sache Rheinland-Pfalz sagte sie:
Wenn Olaf Scholz hier diese Kanzlerkandidatur anstrebt, dann wird er unser Kanzlerkandidat. Auch unsere gesamte Parteispitze unterstützt ihn genau auf diesem Weg.
Wenn es um die K-Frage geht, sind die Grünen schon weiter als die SPD. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat letzte Woche bereits verkündet, dass er den Job übernehme. Wenn man auf die Umfragewerte der Grünen schaut, die aktuell bei 10-12% liegen, mag das etwas anmaßend wirken. Der scheidende Bundesvorsitzende der Grünen, Nuripur, verteidigte aber die Kanzlerkandidatur von Habeck. Er sagte heute Morgen in SWR aktuell:
Wenn es nur darum ginge, dass Parteien über 20% Kanzlerkandidaten aufstellen dürfen, dann müsste man ja das Kanzleramt dem Abonnement der CDU schicken. Das werden wir sicher nicht tun, sondern wir werden den Wettbewerb annehmen und 100 Tage, bis dahin wird Wahlkampf gemacht, die Wahl ist in 100 Tagen. Es ist eine lange Zeit, da kann man auch einiges aufholen.
Neben der K-Frage geht es auch sonst viel ums Personal, wenn die Grünen ab heute für 3 Tage zu ihrem Bundesparteitag in Wiesbaden zusammenkommen. Nach dem Rückzug der Grünen-Spitze Ende September wird nun ein neuer Vorstand gewählt. Philipp Brost berichtet:
Für den Parteivorstand gelten Franziska Brandner und Felix Banatschak als gesetzt. Brandner stammt aus Baden-Württemberg und ist eine enge Vertraute von Habeck. Sie hat für ihn zuletzt im Wirtschaftsministerium als parlamentarische Staatssekretärin gearbeitet. Sowohl Brandner als auch Habeck zählen zu den sogenannten Realos in der Grünen Partei. Banatschak dagegen gehört zum linken Flügel der Grünen. Er stammt aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen und ist für seine angriffslustigen Reden im Bundestag bekannt. Auf dem Parteitag in Wiesbaden wird die größte Aufgabe des neuen Parteivorstandes sein, die Grünen geeint in den Wahlkampf zu führen. Zuletzt sind Rufe aus der Partei Linken lauter geworden, sich wieder stärker auf urgrüne Themen zu konzentrieren und weniger Kompromisse einzugehen.
Neben Regierungskrise und Wahlkampf wird aber auch im Bundestag wieder ein bisschen gearbeitet. Es steht allerdings nur ein einziges Thema auf der Tagesordnung: die Cannabis-Legalisierung. Die Union hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Es wird dazu aber keine Entscheidung fallen, sondern nur debattiert. Aus Berlin, Bianca Schwarz.
Die Union betitelt ihre Aktuelle Stunde: Auswirkungen auf die innere Sicherheit ernst nehmen, Cannabis-Legalisierung aufheben. Damit bezieht sie sich indirekt auf eine Empfehlung aus dem Innenausschuss des Bundesrates, also der Innenminister der Bundesländer. Der fordert zwar gar nicht die Rücknahme der Cannabis-Legalisierung, aber möchte unter anderem die zulässige Abgabemenge reduzieren. Aktuell liegt sie bei 50 Gramm pro Person und Monat. Das ist aus Sicht des Innenausschusses des Bundesrates zu viel. Es steht die Sorge im Raum, dass ein Teil dieser Menge an den Schwarzmarkt abgegeben werden könnte.
Die kommende Sitzungswoche im Bundestag ist übrigens komplett gestrichen. Die Woche war eigentlich für Haushaltsberatung reserviert. Nach dem Ampelaus gibt es aber keine Mehrheiten für eine Haushaltsplanung mehr. Uwe Jan.
Die AfD unterstellte den Parteien der Mitte, die Parlamentsarbeit zu kastrieren. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kritisierte den Ausfall als Arbeitsverweigerung und schlug stattdessen vor, die Finanzierung der Pflegeversicherung zu diskutieren. SPD, CDU, CSU, Grüne und FDP wiesen die Kritik zurück. Demnach gibt es im Dezember 2 Wochen Zeit, Vorhaben zu beschließen. zum Beispiel das Deutschland-Ticket. Außerdem soll es auch um Steuererleichterungen und die Stärkung des Bundesverfassungsgerichtes gehen.
Von Deutschland in die USA. Die Sitze im Kabinett von Donald Trump füllen sich weiter mit höchst umstrittenen Personen. Gestern hat Trump mitgeteilt, dass Robert F. Kennedy Jr. Gesundheitsminister werden solle. Er ist jemand, der heroinsüchtig war, behauptete, Impfungen würden Autismus bei Kindern verursachen und nannte die Corona-Maßnahmen der Biden-Regierung Faschismus. Nina Barth berichtet aus Washington.
Trump hat seine Entscheidung auf Truth Social und X mitgeteilt. Kennedy werde die Gesundheitsbehörden wieder zum Goldstandard führen, um die Epidemie chronischer Krankheiten zu beenden und Amerika wieder gesund zu machen, so Trump. Kennedy ist der Neffe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn des 5 Jahre später ermordeten Senators Robert F. Kennedy. Im Präsidentschaftswahlkampf trat Robert F. Kennedy Jr. noch als unabhängiger Kandidat an, wechselte nach seinem Rückzug aber ins Trump-Lager. Die Personalie muss vom Senat bestätigt werden. Die Republikaner haben dort die Mehrheit.
Es ist eine neue Hoffnung für Millionen von Alzheimer-Kranken. Die Wissenschaft spricht von einem Meilenstein. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat sich doch für eine eingeschränkte Zulassung des Alzheimer-Medikaments Lecanemab in Europa ausgesprochen. David Beck berichtet aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Nach einer erneuten Untersuchung der Daten empfiehlt der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA nun eine Zulassung nur für die Gruppen mit dem geringsten genetischen Risiko für Gehirnblutungen, die als Nebenwirkung auftreten können. Allerdings hat die Gruppe, die dadurch ausgeschlossen ist, gleichzeitig das größte genetische Risiko, überhaupt an Alzheimer zu erkranken. Patienten, die mit Lecanemab behandelt werden, müssen zu Beginn der Therapie regelmäßig im MRT auf Gehirnblutungen untersucht werden. Auch ist noch nicht geklärt, wie teuer das Medikament sein wird und ob die Kassen eine Behandlung bezahlen. Wie viele Patienten unter diesen Voraussetzungen behandelt werden können, ist noch nicht klar.
Fokus Südwest.
Überall wird gespart, auch an den Unis und Hochschulen. Um 12 Uhr hat daher in Stuttgart eine Kundgebung der Universitäten und Studierenden gegen die Finanzpläne der Regierung begonnen. Heute berät auch der Landtagsfinanzausschuss über den künftigen Wissenschaftshaushalt in Baden-Württemberg. Bastian Kupka, Vorstandsvorsitzender der Studierendenvertretung der Uni Stuttgart, sieht den Hochschulstandort Baden-Württemberg in Gefahr. Er sagte in SWR aktuell:
Weil wenn jetzt wenig Geld reinkommt, dann muss die Universität sich natürlich auch überlegen, wie sie weiter wirtschaftet. Das hat dann die Folgen, dass dann weitere Studiengänge nicht ausgebaut werden können, dass Tutorien stattfinden können, Lernplätze darunter mangeln, aber auch natürlich in der Forschung, was dann natürlich für unseren Industriestandort Baden-Württemberg also enorm wichtig ist, um einfach weiterzukommen, um an dem aktuellen Ball dranbleiben zu können.
Zumindest an den Schulen kann man sich über mangelnde Innovation nicht beklagen. Schülerteams aus ganz Deutschland präsentieren heute in Tübingen ihre KI-Projekte. Sie haben sich für das Finale des Bundeswettbewerbs Künstliche Intelligenz qualifiziert. Prominenter Besucher ist Bundespräsident Steinmeier. Was er da heute Vormittag zu sehen bekam, berichtet Lisa-Marie Haas.
Ein intelligenter Kühlschrank, der beim Sparen von Lebensmitteln hilft, ein Roboter, der Tischtennisbälle einsammelt und eine Ampel, die nur dann rot wird, wenn es wirklich notwendig ist. Diese und andere Projekte haben die Schüler und Schülerinnen für den Bundeswettbewerb KI entwickelt. Wer eine Auszeichnung bekommt, das entscheidet eine Jury aus KI-Experten. Die Preise von bis zu 1.500 Euro werden am Abend verliehen.
Bis 2030 soll überall in Deutschland Glasfaser verlegt werden. Eine SWR-Recherche zeigt jetzt allerdings spezielle Missstände beim Ausbau in Rheinland-Pfalz. Mehrere ausländische Arbeiter sind da offenbar nicht bezahlt worden. Zum Beispiel bei einem spanischen Subunternehmen. Daniel Nowicki berichtet.
Unter anderem in Hinsweiler im Kreis Kusel und in der Region um Bad Kreuznach. Das Subunternehmen schuldete den Bauarbeitern jeweils mehrere tausend Euro. In den betroffenen rheinland-pfälzischen Gebieten baut das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser das Glasfasernetz aus. Das Unternehmen bestätigte dem SWR die Vorfälle. Die Bauarbeiter hätten ihr Gehalt inzwischen bekommen. Dass Bauarbeiter im Glasfaserausbau auf ihr Geld warten müssen, ist kein Einzelfall. So muss sich derzeit auch ein Unternehmen mit Sitz im Kreis Birkenfeld in einem Insolvenzverfahren verantworten, da es wegen Zahlungsunfähigkeit den Arbeitern Geld schuldet.
Und dann war da noch:
Baggerfahrer kann manchmal ein echt spannender Job sein. Luis Hauner hat jedenfalls in Schwäbisch Hall einen bis zu 120.000 Jahre alten, gut erhaltenen Mammutzahn gefunden.
Dann bin ich ausgestiegen und habe das dann relativ schnell gesehen, damit es organisches Material ist, also kein Sprengstoff oder irgendwie sowas. Und dann guckt mich mein Handarbeiter neben mir an und dann sagt er: Mammut? Und dann sagt er, ja, wir haben Mammut gefunden. Und dann haben wir über die Bauaufsicht des Denkmalschutzamts informiert. Und dann kam gleich die Archäologie mit und hat es dann auch bestätigt, eben damit es ein Mammut ist.
Gefunden wurden auch Knochenfragmente des Schädels und Zähne. Der Mammut, der da seit Tausenden von Jahren unter dem heutigen Baugebiet Sonnenrhein in Schwäbisch Hall liegt, hat jetzt übrigens den Namen Louis bekommen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.